Der große Brand Roms. Der große Brand Roms gilt als verheerendster Stadtbrand des antiken Rom. Er wütete vom 19. Juli bis zum 26. Juli 64 während der Herrschaft von Kaiser Nero. Der römische Historiker Tacitus berichtet, dass von den 14 Stadtbezirken Roms 3 vollständig vernichtet wurden. In 7 weiteren Vierteln blieben nur wenige halbverbrannte Trümmer stehen. Lediglich 4 Bezirke blieben unversehrt. Ausbruch und Verlauf des Brandes. Es war Hochsommer. Ein starker Wind wehte. Schon ein einzelner Funke konnte ein Feuer entfachen. In den engen Gassen mit vielen Holzhäusern breitete sich ein Brand besonders schnell aus. Die Flammen entstanden in den Buden am Circus Maximus. Dort lagerten und verkauften Händler leicht entflammbare Waren. Der Wind trieb das Feuer rasch nach Nordwesten. Brandbekämpfung. Nero befand sich zu Beginn des Brandes ungefähr 50 Kilometer entfernt in Antium. Sobald er von dem Feuer hörte, eilte er nach Rom und beteiligte sich an den Löscharbeiten. Die römische Feuerwehr verfügte jedoch nur über begrenzte Mittel. Außerdem drängten zahllose Menschen aus der Stadt und blockierten die Wege. In der Panik wurden viele Personen zu Tode getrampelt. Um die Flammen aufzuhalten, schlugen Helfer Brandschneisen in die Hausreihen und setzten kontrollierte Gegenfeuer. Manche Bewohner hielten diese Maßnahmen für gezielte Zerstörung auf kaiserlichen Befehl und verbreiteten entsprechende Gerüchte. Erst am 6. Tag, dem 24. Juli 64, gelang es am äußeren Rand des Esquilin, den Brand zu stoppen. Kurz darauf brachen jedoch neue Flammen im Vorort Emiliana aus. Dadurch verstärkte sich das Gerücht, Nero wolle Ruhm gewinnen, indem er eine neue Stadt errichte und sie nach sich benenne. Insgesamt wüteten die Feuer 7 Nächte und nach Schätzungen 6 Tage. Der Gesang von Trojas Untergang. Diese Darbietung war sehr beliebt. Dennoch erreichte sie nicht ihr Ziel. Der Grund? Es machte das Gerücht die Runde, Nero habe während des Stadtbrandes sein Haus verlassen, die Bühne betreten und dort den Untergang von Troja besungen. So habe er das aktuelle Unglück mit alten Bildern der Vernichtung gleichgesetzt. Ob Nero tatsächlich zu Hause blieb oder auf dem Mäzenasturm stand, während er auf die brennende Stadt schaute und Troja besang, lässt sich heute nicht beweisen. Tacitus erwähnt das Gerücht. Juvenal greift es auf. Suton und Cassius Dio halten es sogar für ausreichend belegt. Organisation, Bauordnungsrecht, Prämien. Sofort nach dem Brand räumte die Stadt die Schuttberge weg. Der Wiederaufbau begann ohne Verzögerung. Dieses Mal folgte er einem klaren städtebaulichen Plan. Beim planlosen Neubau nach dem Gallierüberfall und der Schlacht an der Allia ungefähr 390 vor Christus hatte es einen solchen Plan noch nicht gegeben. Die neuen Regeln lauteten einfach: breite Straßen, vorspringende Dächer, begrenzte Gebäudehöhe und offene Innenhöfe sollten Brände eindämmen. Die Untergeschosse mussten aus feuerfestem Stein bestehen. Jedes Haus bekam eigene Umfassungsmauern. Aufseher kontrollierten die Wasserleitungen und jeder Hauseigentümer musste Löschmittel griffbereit halten. Um den Bau weiter zu beschleunigen, setzte die Stadt für kurze Zeit Prämien aus, ähnlich wie nach dem großen Brand gegen Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus. Nero als Brandstifter. Doch selbst menschliche Hilfe, kaiserliche Geschenke und Opfer für die Götter konnten das Gerücht nicht zum Schweigen bringen, dass der Brand auf Befehl gelegt worden sei. Direkt nach der Katastrophe vermuteten viele, Kaiser Nero habe das Feuer verursacht. Bereits im August 64 deutet Seneca eine Brandstiftung an. Der Tribun Subrius Flavus erhebt im April 65 denselben Vorwurf. Für Plinius den Älteren steht, etwa 10 Jahre danach, Neros Schuld fest. Das Gleiche gilt für den unbekannten Dichter der Octavia sowie für die Dichter Statius und Juvenal. Tacitus hält eine List des Herrschers für möglich, räumt aber auch einen Unfall ein. Moderne Historiker sehen in dieser Vorsicht einen klaren Hinweis auf Zweifel an Neros Täterschaft. Suten nennt Nero dagegen ohne Zögern den Brandstifter und berichtet, der Kaiser habe das Vorhaben schon vorher angekündigt. Cassius Dio schließt sich an und betont, das Feuer sei an mehreren Stellen zugleich ausgebrochen. Argumentation gegen die Brandstiftung durch Nero. Viele heutige Forscher sehen den Vorwurf, Nero habe den großen Brand angeordnet, als politische Propaganda. Das Feuer begann nicht in den verarmten Vierteln, sondern am Fuß des Caelius-Hügels, südlich des hölzernen Circus Maximus. Von dort konnte es die kaiserlichen Gebäude auf dem Palatin leicht erreichen. Schon in den Jahren 27, 36 und 54 nach Christi Geburt brannte der Caelius-Hügel, damals griff das Feuer auch auf den Aventin über und wütete jeweils 2 Tage. Stadtbrände waren also nichts Ungewöhnliches. Kaiser Augustus beklagte bereits 6 nach Christi Geburt die häufigen Feuersbrünste. Ein noch älterer Brand aus 390 vor Christi Geburt trägt den Namen Gallischer Brand. Der kaiserliche Palast war kurz zuvor nach Neros Vorstellungen umgebaut worden und wurde nun zerstört. Mit ihm gingen bedeutende griechische und römische Kunstwerke verloren, auf die Nero großen Wert legte. Nero leitete rasch Gegenmaßnahmen ein. Er setzte alle Einsatzkräfte ein, holte Lebensmittel aus Ostia heran und senkte den Getreidepreis. Beim Wiederaufbau schuf man Regeln, die künftige Großbrände erschweren sollten. Auffällig ist, dass frühe christliche Autoren wie Clemens von Rom, Tertullian und Lactantius Neros angebliche Brandstiftung nicht erwähnen. Lactantius erklärte die folgende Christenverfolgung vielmehr mit dem Auftreten des heiligen Petrus, der viele Menschen zum neuen Glauben bekehrt habe. Unter Christen kursierte damals zudem die Vorstellung, die Welt werde beim heliakischen Aufgang des Sterns Sirius untergehen. Ein solches Ende galt als Strafe für die Gottlosen und als Lohn für die Gläubigen. Endzeiterwartungen waren weit verbreitet. Tacitus berichtet, einige Personen hätten die Löscharbeiten behindert, selbst Feuer gelegt und behauptet, dazu befohlen worden zu sein. Wahrscheinlich handelte es sich um Mitglieder der römischen Feuerwehr, die Gebäude kontrolliert niederbrannten und so Brandschneisen anlegten, eine übliche Methode. Tacitus erwähnt auch Christen, die ohne Folter gestanden, gemeint ist wohl, dass sie sich zum Christentum bekannten, nicht zur Brandstiftung. Bemerkenswert ist, dass sowohl der gallische Brand als auch das Feuer vom 18. und 19. Juli 64 nach Christi Geburt mit dem heliakischen Aufgang des Sirius zusammenfielen und Rom fast vollständig zerstörten. Zeitgenössische Kritiker Neros wie Cluvius Rufus, Flavius Josephus und Martial sprachen den Kaiser dennoch frei. Insgesamt werden die Berichte späterer Autoren ausführlicher und gleichzeitig anklagender. Der Schriftsteller Philipp Vandenberg kommt zu dem Schluss, die Legende von der Brandstiftung gehe auf Suten zurück, der gern Gerüchte verbreitete. Vandenberg betont, Nero sei selbst einer der Hauptgeschädigten gewesen. Er stand vor einem politisch günstigen Abschnitt, wusste aber, dass man ihn im Fall eines Feuers sofort beschuldigen würde. Auch der italienische Autor Massimo Fini hält eine von Nero befohlene Brandlegung für unwahrscheinlich. Er verweist darauf, dass die ersten Feuer gerade in Besitzungen des Kaisers und seiner Vertrauten ausbrachen. Ein denkbar schlechter Plan, um Nero zu belasten. Der kanadische Althistoriker Anthony Barrett spricht von einer deutlichen Voreingenommenheit der wichtigsten schriftlichen Quellen, besonders bei Suton und Cassius Dio. Beide vermittelten den Eindruck, nur ein Unvernünftiger könne Neros Schuld bestreiten, obwohl sie keine zwingenden Beweise liefern. Barrett meint, Nero trage viele Verfehlungen auf dem Gewissen, habe den Brand Roms jedoch sehr wahrscheinlich nicht verursacht. Das Goldene Haus. Der erneute Ausbruch des Feuers galt als besonders verwerflich. Er begann auf den emilianischen Gütern des Tigellinus. Viele Zeitgenossen meinten deshalb, Nero wolle nur Ruhm ernten, indem er eine neue Stadt errichte und sie nach sich selbst benenne. Als weiteres Motiv nannten seine Gegner das riesige Palastprojekt Domus Aurea. Dafür habe der Kaiser große Bauflächen gebraucht und das alte Rom habe ihm missfallen. Diese Erklärung bleibt jedoch umstritten. Nero hätte sich das Land auch durch Enteignung sichern können. Sicher scheint nur eines. Nach dem Stadtbrand von 390 oder 386 vor Christus galt Privateigentum als verfallen. Die Christenverfolgung. Um das Gerede zu beenden, schob Kaiser Nero die Schuld für den Brand Roms auf die Christen. Er ließ sie hart bestrafen. Zuerst nahm man nur Menschen fest, die sich offen zum Christentum bekannten. Durch ihre Aussagen geriet bald eine große Zahl weiterer Personen in Verdacht. Man beschuldigte sie nicht nur der Brandstiftung, sondern auch eines allgemeinen Hasses gegen die Menschheit. Die Hinrichtungen waren grausam. Einige wurden mit Fellen wilder Tiere bedeckt und von Hunden zerrissen. Andere starben am Kreuz. Wieder andere mussten als lebende Fackeln die Nacht erhellen. Nero öffnete für diese Schauspiele seinen Park. Während der Vorführungen trat er verkleidet als Wagenlenker unter das Volk oder stellte sich auf einen Wagen. Die Zahl der Christen, etwa 30 Jahre nach dem Tod Jesu, ist nicht genau bekannt. Schätzungen sprechen von rund 200 bis 300 Personen. Das entspräche ungefähr 10% der christlichen Gemeinde in Rom. Die Verbrennung galt zu dieser Zeit als übliche Strafe für Brandstifter. Einige Historiker bezweifeln jedoch einen direkten Zusammenhang zwischen dem Stadtbrand und der folgenden Verfolgung. Sie verweisen auf Unstimmigkeiten im Bericht des Tacitus sowie darauf, dass andere Autoren bis zum 5. nachchristlichen Jahrhundert keinen unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang erwähnen. Schadensumfang. Der Schaden ließ sich niemals genau beziffern. Viele sehr alte und unersetzliche Bauwerke, Kunstwerke sowie Schriften gingen verloren. Betroffen waren der Luna-Tempel des Servius Tullius, der Herkules-Tempel des Euandros, der Tempel des Jupiter Stator, den Romulus errichten ließ, die Königsburg des Numa und das Heiligtum der Vesta mit den Penaten des römischen Volkes. Unzählige Menschen kamen ums Leben. Einige nahmen sich aus Verzweiflung das Leben. Hunderttausende blieben ohne Unterkunft und besaßen weder Nahrung noch Kleidung. Wohnhäuser, Werkstätten, Ersparnisse und Kapital wurden in großem Umfang vernichtet. Finanzierung des Wiederaufbaus. Nero suchte Wege, die enormen Kosten des Wiederaufbaus zu decken. Unter Druck erzwang er Spenden von Privatpersonen und Gemeinden. Danach ließ er ganze Provinzen ausplündern, vor allem reiche Tempelschätze. In Asia und Achaia nahm man sogar Götterbilder fort. Die regelmäßigen Getreidespenden für die römische Plebs wurden gestrichen. Wahrscheinlich rechnete Nero auch den besonders reichen Tempel in Jerusalem in seine Finanzpläne ein. etwa 64 nach Christus, erhielt der Statthalter Gessius Florus den Auftrag zu schweren Plünderungen. Diese Übergriffe eskalierten 2 Jahre später im Jüdischen Krieg.